Ja, wir freuen uns sehr, dass wir als Familie euch näher kennenlernen dürfen, dass wir hier sein dürfen, dass Gott es uns ermöglicht hat. Und es ist uns eine Ehre und ein Privileg. Und wir sind wirklich sehr, sehr dankbar, dass Jonathan und Merle uns eingeladen haben, dass sie uns so gut bewirten. Gott vergelt es euch und auch das, für das Vertrauen und dass ich hier heute mit dem Wort dienen darf. Wir freuen uns wirklich sehr, liebe Geschwister, treue Geschwister wiederzusehen, die uns in Gambia besucht haben und auch die Gemeinde, die dahinter steht. Wenn sich jemand fragt, was die Geschwister bei uns in Gambia gemacht haben, das Erste, was mir dazu einfällt, ist, sie haben uns ermutigt. Es gab wohl kaum eine Gruppe, die uns so sehr ermutigt hat, wie Thomas mit den, die Gruppe, die 8 Leute, die da bei uns waren. Wir haben viel gearbeitet, wir haben viele andere Dinge getan, aber wir wurden sehr ermutigt durch ihren Besuch und dafür sind wir sehr, sehr dankbar. Und wir schätzen das sehr, dass ihr da wart. Wir freuen uns, wenn ihr wiederkommt. Ich freue mich, dass ich euch im Wort dienen darf, auch wenn es sehr ungewohnt ist. Die Umgebung in Gambia ist das alles ein bisschen anders. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich mal von so einer Kanzel in Gambia gepredigt habe. Und wenn es dann mal eine gibt, dann stehen die Prediger meistens links und rechts von der Kanzel, weil es wird ja immer noch übersetzt und auf der Kanzel liegt, wenn dann nur die Bibel. Ja, es gibt da auch keine Lautsprecher und Mikrofone. Und zumindest in den Gemeinden nicht, wo ich dienen darf. Es ist alles viel einfacher und viel ärmer, aber trotzdem sind die Menschen da, die Gott lieben, ihn ehren und anbeten. Genau. Meine Frau und ich, wir kommen aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind dort groß geworden, in einer christlichen Familie. Und wir kannten uns aber nicht. Unsere Orte sind ungefähr vielleicht 40 Minuten Fahrt entfernt. Und wir haben uns dann auf einer Bibelschule in der Schweiz kennengelernt, haben nach der Bibelschule dann geheiratet und sind dann den Ruf nach Gambia gefolgt. Wir hatten bei uns in der Gemeinde einen Gambianer, der jemand aus unserer Gemeinde geheiratet hat und über ihn haben wir Gambia überhaupt kennengelernt. Er hat mich mal eingeladen mitzukommen und dadurch habe ich den Ruf verspürt, dahin zu gehen, habe das Land lieb gewonnen. Und er ist 2018 mit seiner Familie dahin gegangen und 2020 im Oktober, als die Grenzen dann endlich wieder geöffnet waren, während der Corona-Krise, durften Verena und ich dann auch nach Gambia gehen. Also wir sind schon circa seit 5 Jahren oder 5,5 Jahren in Gambia. Ja, ich möchte heute die Geschichte von Ruth betrachten. Also wer seine Bibel mit hat, darf gerne das Buch Ruth aufschlagen. Und ich habe die Predigt genannt, eine lebensverändernde Entscheidung. Mit Unterpunkte oder Fragen dazu. Was brauche ich dafür? Was ist notwendig, um eine lebensverändernde Entscheidung zu treffen? Und wenn die Frage geklärt ist, traue ich mir das dann wirklich? Habe ich den Mut zu sagen, okay, ich mache das jetzt? Und was, wenn es doch schief geht? Was, wenn es schief geht? Diese Fragen sollen uns begleiten während der Predigt. Zuerst möchte ich uns mitnehmen, was ist da eigentlich passiert in die Vorgeschichte von Ruth. Es beginnt nämlich damit, dass im Land Israel eine Hungersnot ausgebrochen ist. Und da wird von einer Familie berichtet, Elimelech hieß der Mann und seine Frau Nomi und die beiden Söhne Machlon und Kilion. Sie haben entschieden, aufgrund der Hungersnot, die im Land war, wir ziehen ins Nachbarland, in das heidnische Nachbarland nach Moab, weil dort geht es den Leuten besser. Da ist die Hungersnot nicht so stark und sie erhofften sich dort ein besseres Leben aufzubauen, nicht so stark unter der Hungersnot zu leiden. Und dann heißt es da, in Ruth, im ersten Kapitel, im zweiten Vers, sie kamen auch glücklich im Gebiet der Moabiter an und blieben dort. Also, der Start war super. Sie kamen an und sie waren glücklich. Es lief, wie sie sich gedacht haben, es ging ihnen besser. Die Hungersnot, von der sie weggelaufen sind, der Schritt hat sich gelohnt, sie waren glücklich. Aber es dauerte nicht lange, da kam das erste Unglück. Was passierte? Elimelech, der Mann von der Nomi, starb. ein Schlag für die Familie. Aber die beiden Söhne waren ja noch da, die für die Mutter sorgen konnten. Und sie heirateten Frauen aus dem Gebiet der Moabiter, Orpa und Ruth. Das waren dann die Frauen der Söhne von Mahlon und Kilion. Und dann steht da, dass circa 10 Jahre vergingen und dann starben beide Söhne. Wer blieb übrig? Die Witwe Noomi, ohne Mann, ohne Kinder, vor allem ohne männliche Nachkommen, weil die dafür verantwortlich waren, die Familie zu versorgen. Und sie blieb mit ihren heidnischen, ausländischen Schwiegertöchtern übrig. In der Zwischenzeit, wo all das passiert ist, hört die Noomi, dass es in ihrem Heimatland wieder besser geht. Es heißt dort, sie hatte in Erfahrung gebracht, dass der Herr sich seines Volkes oder ihres Volkes gnädig angenommen und ihm wieder Brot gegeben habe. Und aufgrund dieser Information, die sie hatte, entschied sie, ich gehe wieder zurück. Ja, was sollte sie auch im heidnischen Volk machen als Jüdin, als Israelin, als eine, die vom Volk Gottes war? Und sie sagt, ich gehe wieder zurück. Und sie traf die Entscheidung, sie machte sich auf den Weg und ab jetzt möchten wir mal die Sicht auf Ruth richten. Wie war diese Situation für Ruth? Sie ist in ihrem Land aufgewachsen als Heidin, sie haben Götzen verehrt. Ich habe herausgefunden, dass dort der Gott Chemosh und verschiedene andere verehrt wurden. Sie mussten regelmäßig Opfer bringen. Es ging sogar so weit, dass sie Menschenopfer ihren Göttern bringen mussten. Und all das war für die Ruth Alltag, das kannte sie nur so. Sie hatte mit Sicherheit von diesem verrückten Volk gehört, was in der Nachbarschaft gelebt hat, was wirklich ganz unverständliche Dinge erlebt haben soll mit ihrem Gott. Ich glaube, dass das wirklich, dass die Ruth davon gehört hatte. Und jetzt kam da eine Familie aus diesem Land zu ihnen ins Land und es passiert tatsächlich, dass sie einen Juden oder einen Mann aus Israel heiratet. Leider kommt es dazu, dass er stirbt und sie haben keine Kinder. In der damaligen Zeit waren die Witwen der Abschaum der Gesellschaft. Also es hat sich keiner wirklich um sie gekümmert und erst recht, wenn sie keine Nachkommen hatten. Es war immer ein Problem, wie eine Witwe durchs Leben kommen sollte. Wer sollte sie versorgen? Weil der Mann, der das machen sollte, war ja tot. Und die anderen Männer mit ihren anderen Familien, die mussten ja für ihre eigene Familie sorgen. Und das war schon hart genug. Und jetzt stirbt ihr Schwiegervater, ihr Mann und auch von der andere Bruder. Der Bruder von ihrem Mann. Es sind einfach alle männlichen Nachkommen tot und es sieht hoffnungslos aus. Und jetzt sagt die Schwiegermutter auch noch, ich will wieder zurück in mein Land gehen. Keine einfache Situation für Ruth und Orpa, die andere, aber sie entscheiden sich erstmal, wir begleiten unsere Schwiegermutter. Wir gehen erstmal mit ihr mit. Und so verlassen sie ihr Zuhause, ihr Volk, ihre Familien und gehen mit der Schwiegermutter mit. Und da kommen sie bis zu einem Punkt, wo Noomi gemeint hat, jetzt wird es Zeit für ihre Schwiegertöchter umzukehren und nicht mit ihr weiterzugehen. Und das möchten wir uns als erstes lesen. Ruth Kapitel 1 ab Vers 7. Sie verließ also in Begleitung ihrer beiden Schwiegertöchter den Ort, wo sie bis dahin gewohnt hatte. Als sie aber ihres Weges zogen, um ins Land Juda zurückzukehren, sagte Noomi zu ihren beiden Schwiegertöchtern, kehrt jetzt wieder heim, eine jede ins Haus ihrer Mutter. Der Herr segne euch für die Liebe, die ihr den Verstorbenen und mir erwiesen habt. Der Herr vergönne euch beiden ein ruhiges Heim, im Hause eines Gatten zu finden. Als Noomi sie hierauf geküsst hatte, begannen jene laut zu weinen und sagten zu ihr, nein, wir wollen dich zu deinem Volke begleiten. Also, es kommt zu einer Art Verabschiedung, und das Argument, was Noomi aufbringt, geht nach Hause zu eurem Volk, zu euer Zuhause, zu euren Eltern, wo ihr wenigstens noch eine soziale Absicherung habt, wo ihr euch wohlfühlt und mit der Hoffnung, euch neu zu verheiraten. Wieder einen Mann zu finden, der für euch sorgen kann. Das drückt sie sehr klar aus, ein ruhiges Heim zu finden. Also sie konnten nicht ruhig sein, sie konnten nicht gelassen sein, solange die Frage der Absicherung, der Versorgung geklärt war. Und Noomi wünscht ihnen, geht heim und findet hoffentlich einen Gatten, damit ihr zur Ruhe kommen könnt. Was ist ihre Antwort? Sie sagen, nee, wir wollen dich begleiten. Wir kommen mit. Noomi lässt nicht locker. Sie akzeptiert die Antwort der Schwiegertöchter nicht und sagt, okay, dann komm mit, sondern sie redet weiter auf sie ein. Sie sagt wieder, Noomi aber entgegnete ab Vers 11, kehrt um, liebe Töchter. Und wer will, kann mitzählen, wie oft jetzt die Aufforderung von Noomi kommt, geh zurück, geh zurück, geh zurück. Und es kommt ein Argument nach dem anderen, warum sie zurückgehen sollten. Also das Erste, sie sagt, kehrt um, liebe Töchter. Als Nächstes stellt sie die Frage, warum wollt ihr eigentlich mit mir gehen? Da sind wir bei der Frage, warum sollte ich das machen, was brauche ich dafür? Also, warum soll ich eine lebensverändernde Entscheidung treffen? Was brauche ich dafür? Ist denn alles geklärt? Was spricht dafür, dass ich das jetzt machen soll? Sagt, warum wollt ihr das eigentlich machen? Ich verstehe euch gar nicht. Es spricht doch wirklich gar nichts dafür, euer Zuhause zu verlassen. Ihr kommt mit mir in ein für euch fremdes Land. Ich komme als eine Verliererin zurück, die alles verloren hat. Und ich kenne das aus Gambia und ich glaube, dass es damals tatsächlich auch so gewesen ist, dass wenn so viele Familienangehörigen gestorben sind, dann war es für die Leute um sie herum klar, dass ein Fluch auf dieser Familie liegt und dass das nicht zufällig passiert ist. Und ich bin eigentlich überzeugt, dass Ruth und Oprah das auch im gewissen Sinne so angenommen haben. Und Noomi selber sagt zu ihren Schwiegertöchtern, die Hand des Herrn hat mich schwer getroffen. Also sie selber sagt zu ihnen, mein Gott hat das gemacht. Also er hat mich sozusagen geflucht oder er hat es zugelassen. Es kommt von meinem Gott, dass mein Mann und meine Söhne gestorben sind und ihr müsst jetzt darunter leiden. Also wieso wollt ihr mit mir gehen? Wir lesen weiter. Darf ich etwa noch hoffen, Söhnen das Leben zu geben, dass sie eure Männer werden könnten? Also, sie sagt, wenn ihr mit mir kommen wollt, dann bin ich ja auch verantwortlich, dass ihr wieder einen Mann findet, der für euch sorgen kann. Aber das kann ich nicht mehr, weil ich bin schon zu alt, ich kann nicht mehr gebären. Nein, da kommt wieder die Aufforderung, kehrt um, liebe Töchter. Ausrufezeichen, da geht's gleich weiter, geht heim, Ausrufezeichen. Sie lässt nicht locker, sie drängt regelrecht darauf, geh zurück und dann sagt sie weiter, ich bin zu alt, um mich nochmals zu verheiraten. Und jetzt bringt sie ein Argument, wo sie sagt, angenommen, das Unmögliche würde möglich werden, selbst dann wäre es eigentlich hoffnungslos. Und zwar sagt sie, und wenn ich auch dächte, noch Aussicht auf eine neue Ehe zu haben, ja, wenn ich noch in dieser Nacht das Weib eines Mannes und sogar Mutter von Söhnen würde. Also angenommen, in derselben Nacht, wo sie nach Hause kommt, findet sie einen Mann, sie wird schwanger und bekommt Zwillinge, zwei Jungs. Was dann? Wolltet ihr deshalb warten, bis sie erwachsen wären? Wolltet ihr euch deshalb bis dahin einschließen und unverheiratet bleiben? Nein, liebe Töchter, das macht doch gar keinen Sinn. Wieso wollt ihr mit mir gehen? Und dann sagt es, ich bin ja euretwegen tief betrübt, dass die Hand des Herrn mich so schwer getroffen hat. Also sie sagt, das ist ja gar nicht eure Schuld, ihr könnt da gar nichts für. Mich hat die Hand meines Gottes getroffen, ich habe es vielleicht verdient, sie wusste es nicht, aber sie hat es aus Gottes Hand angenommen und sie sagt, und ihr müsst darunter leiden und das tut mir so weh, das zu sehen. Und wenn ihr jetzt mitkommt, ich kann euch nichts bieten, ich kann euch keine Hoffnung geben, kein Versprechen geben. Es ist wirklich hoffnungslos und das tut mir so weh. Es tut mir so leid um euch. Ich kann das nicht mit ansehen, wenn ihr sagt, ich komme mit euch. Jeden Tag muss ich sehen, ihr leidet wegen mich, ihr leidet wegen mich. Und sie sagt, kehrt um. Das hat gesessen. Diese Argumentation hat wirklich gesessen. Was passiert denn in Vers 14? Da begannen sie von neuem laut zu weinen. Sie konnten sich emotional nicht mehr halten, weil sie gemerkt haben, was unsere Schwiegermutter sagt, stimmt. Sie hat eigentlich recht. Und sie fangen an zu weinen. Dann küsste aber Oprah ihre Schwiegermutter und ging weg. Also die eine, die Oprah. Nach dieser Rede von Nomi hatten eigentlich beide ihre Entscheidung getroffen. Und wir lesen zuerst von Oprah. Sie entscheidet sich, ich gehe. Meine Schwiegermutter hat recht. Die Aussichten, mit ihr mitzugehen, sind komplett hoffnungslos. Es macht gar keinen Sinn, mitzugehen. Ich gehe nach Hause zu meiner Familie, zu meinen Eltern und hoffentlich werde ich einen Mann finden und wieder Hoffnung und Ruhe im Leben finden. Ruth aber entschloss, sie schloss sie fest in die Arme, also ihre Schwiegermutter. Aber an diesem Satz sehen wir, dass sie eine Entscheidung getroffen hatte. Sie schloss ihre Schwiegermutter fest in die Arme und das allein ist das Bild einer Entscheidung. Und da würde ich am liebsten zwischengrätschen und eben diese Fragen stellen, Ruth, ist denn deine Zukunft geklärt? Hast du wirklich darüber nachgedacht, ob du alles hast, was du brauchst? Eigentlich wirst du da ja gar nichts haben, was du brauchst. Du wirst keinen Mann finden, du wirst selber hart arbeiten müssen. Wer weiß, ob du es überhaupt überleben wirst als Ausländerin mit einer Schwiegermutter, die nichts mehr hat im Leben. Ruth, traust du dir das wirklich? Bist du dir da wirklich ganz sicher, was du da jetzt gerade machst? Denk doch noch mal drüber nach. Und was ist, wenn es schief geht? Hast du diese Fragen geklärt? Und Nomi, sie ahnt schon etwas. Sie merkt, mit Ruth stimmt irgendwas nicht. Wieso umarmt sie mich jetzt so fest? Das kann doch nicht sein. Und sie lässt nicht locker. Was sagt sie? Nachdem nun deine Schwägerin zu ihrem Volk und zu ihrem Gott zurückgekehrt ist, also noch ein neues Argument, sie sagt, da wo ich hingehe, das ist nicht dein Volk, das ist nicht dein Gott. Geh zu deinem Volk und zu deinem Gott. Also sie sagt, Mensch, kapierst du es denn nicht? Jetzt geh doch mal endlich mal. Ich krieg's nicht hin, dich mitzunehmen, weil ich so traurig bin zu sehen, wie du dann wegen mir leiden musst. Geh doch einfach nach Hause zu deinem Volk und zu deinem Gott. Deine Schwägerin ist gegangen, siehst du nicht, wie sie geht? Was ist denn das Problem? Geh doch einfach hinterher. So kehre auch du um und folge deiner Schwägerin. Und jetzt kommt der Hammerschlag. Also kein negativer Hammerschlag, sondern ein positiver Hammerschlag, wo Ruth ihre Entscheidung der Schwiegermutter mitteilt. Wir haben die Situation von Ruth gesehen, dass sie eigentlich dass nichts dafür gesprochen hat, mit ihrer Schwiegermutter mitzugehen. Keine Hoffnung auf eine Heirat, ein fremdes Volk, ein fremder Gott. Und die Person, mit der sie mitging, war komplett pleite. Sie hatte nichts. Sie wusste nicht, wie es sein wird. Sie wusste nicht genau, wo sie hinkommen. Keine Hoffnung, menschlich gesehen. Und trotzdem sagt Ruth, ich habe eine Entscheidung getroffen. Sie sagt, Dringe nicht in mich, dich zu verlassen und ohne dich umzukehren. Genauso wie Nomi gesagt hat, checkst du es nicht, jetzt geh doch mal endlich, sagt Ruth, checkst du es nicht, ich habe mich entschieden, ich gehe mit. Hör jetzt endlich mal auf, so auf mich einzudringen und in mich zu dringen. Merkst du nicht, dass ich mich entschieden habe, mit dir mitzugehen? Hör auf mich einzureden, ich habe mich entschieden. Ich werde dich nicht verlassen und ich werde nicht ohne dich umkehren. Nein, wo du hingehst, da will ich auch gehen. Und wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk, dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe ich auch und da will ich begraben sein. Der Herr mache mit mir, was er will, nur der Tod soll mich von dir scheiden. Als Nomi nun sah, dass Ruth fest entschlossen war, mit ihr zu gehen, redete sie nicht weiter auf sie ein. Ruth hätte sogar das Gefühl bekommen können, meine Schwiegermutter mag mich nicht, sie will mich loswerden. Aber sie lässt sich nicht beirren, sie sagt, ich habe entschieden, mitzugehen. Was war ihre Bedingung? Was war Ruths Motivation zu sagen, ich gehe? Das finden wir in ihrer Antwort. Sie sagt, dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Sie ist bereit, ihre Identität als Moabitin aufzugeben. Sie ist bereit, sich selbst aufzugeben. Das, wo sie aufgewachsen ist, womit sie sich identifiziert hat, ihre Familie, ihre Eltern, ihre Freunde, ihre Verwandte, das will ich nicht mehr. Ich gehöre ab jetzt zu deinem Volk. Das ist ihre Entscheidung. Und sie sagt, das ist eigentlich das Entscheidende. Sie sagt, dein Gott, ich will deinen Gott haben. Ich habe gesehen, dass dein Gott ein lebendiger Gott ist. Und der Grund, warum ich diese Entscheidung, lebensverändernde Entscheidung treffe, mit dir mitzugehen, sozusagen menschlich gesehen ins Hoffnungslose, ist, weil ich damit deinen Gott gewinnen kann. Ich treffe diese Entscheidung wegen deinem Gott. Dein Gott ist jetzt mein Gott, auch wenn es mir kostet, meine Identität als Moabitin zu verlieren. Ich werde nicht mehr zu meinem Volk zurückkehren, ich werde nicht mehr dazugehören, aber ich werde jetzt zu deinem Volk, zu Gottes Volk dazugehören. Und das ist, was ich will. Das ist das, was ich brauche, und das ist genug für mich. Mehr brauche ich nicht. Ruth, wieso traust du dir das? Wieso hast du den Mut, dass du sagst, Gott ist mir genug? Und ich glaube, dass Noomi mit Sicherheit durch ihr Leben, was sie in diesen 10 Jahren mit ihren Schwiegertöchtern gelebt hat, ein Zeugnis gewesen ist für die beiden Schwiegertöchter. Und wo sie gesehen haben, dieser Gott ist ein lebendiger Gott. Und wenn ich diesen Gott habe, habe ich eigentlich alles, was ich im Leben brauche. Und sie war bereit, alles aufs Spiel zu setzen für diesen Gott. Aber sie hat geglaubt, dass sie eben nichts aufs Spiel setzt. Was ist aber, wenn es schief geht? Was ist, wenn du da jetzt hinkommst, du wie eine Sklavin arbeiten musst, nur um deine Schwiegermutter und dich selber zu versorgen, und am Ende stirbst du einfach wie ein Hund? Was hat das für einen Sinn gemacht? Ist das das, was du möchtest? Was sagt Ruth dazu? Sie sagt, wo du stirbst, da sterbe ich auch und da will ich begraben sein. Und jetzt kommt der entscheidende Satz. Der Herr, also dein Gott, der jetzt auch mein Gott sein soll, er mache mit mir, was immer er will. Wenn er will, dass ich wie ein Hund sterbe, wenn er will, dass ich mich jetzt abarbeiten muss, wenn er will, dass ich ab jetzt kein Leben mehr habe, dann ist es eben so. Er darf es mit mir machen. Also sie sagt, nur eins kann uns scheiden, das ist der Tod. Also sie sagt, selbst wenn meine Entscheidung, mit dir mitzugehen, mir den Tod bringen wird, es wird mir den Tod kosten. Sie sagt, dann ist es eben so. Aber ich habe mich entschieden. Wenn Gott will, dass ich deswegen sterbe, dann werde ich sterben. Aber es wird mich nicht davon abbringen, mit dir mitzugehen und mich für dich und deinen Gott zu entscheiden. Es war für mich sehr ermutigend, aber auch sehr herausfordernd, Ruths Antwort an ihre Schwiegermutter zu lesen und zu verstehen, was sie da eigentlich gesagt hat. Aber nach dieser Antwort hat Noomi verstanden. Es heißt, als sie sah, dass Ruth fest entschlossen war, mit ihr zu gehen, redete sie nicht weiter auf sie ein und sie gingen weiter zusammen. Nun, wir kennen die Geschichte, ich gehe davon aus, zumindest der größte Teil, wie es weitergeht, dass Ruth tatsächlich einen Mann dort findet und wieder heiraten darf, dass sie sogar einen Sohn bekommt, der nachher der Opa vom König David wird. Und wie Gott dieses Vertrauen von Ruth und diesen Glauben von Ruth belohnt hat. Sie hat geglaubt in einer Situation, wo es eigentlich nichts zu glauben war. Sie hat die Entscheidung auf Glauben und Vertrauen auf Gott getroffen. Und die erste Frage, die ich auf uns beziehen möchte oder die sich auch jeder selber stellen kann, hast du dich schon für den lebendigen Gott entschieden? Das ist die erste lebensverändernde Entscheidung, die wir treffen müssen. Wo wollen wir die Ewigkeit verbringen? Wir haben heute viel mehr Argumente, uns dafür für Gott zu entscheiden, weil wir viel mehr Informationen haben, als Ruth damals hatte. Wir wissen, dass Jesus für uns gestorben ist. Wir wissen von Gottes Liebe, die so unendlich groß ist. Wir wissen, dass selbst wenn wir Fehler machen, Gottes Liebe gleich bleibt. Wir haben verstanden, was er für uns getan hat. Und die Frage ist, Hast du schon diese lebensverändernde Entscheidung getroffen und dein Leben Gott anvertraut? Hast du Ja zu ihm gesagt? Hast du Vergebung der Sünden? Hast du Hoffnung auf ein ewiges Leben? Wir haben viel mehr Grund dafür, diese Entscheidung zu treffen, als Ruth damals hatte, der Schwiegermutter und ihrem Gott zu folgen. Das ist das Erste, wozu ich jedem ermutigen möchte. Und das Zweite ist, wenn wir die Entscheidung für Gott getroffen haben, dann gibt es immer wieder neue Entscheidungen in unserem Leben, die auch lebensverändernd sein können. Man kann Gott nicht nur im Ausland dienen, man kann Gott auch hier dienen, aber auch im Ausland. Und ich habe gemerkt, dass im Gespräch mit vielen jungen Leuten, wenn sie über Mission nachdenken, und bei mir, ich habe selber auch so erlebt, dass man sich dann verrückt macht, weil man so viel anfängt nachzudenken und zu kalkulieren und Bedingungen setzt, die erfüllt sein müssen, und am Ende ist man immer noch sicher und wartet so auf die Erleuchtung oder auf den Traum, den Gott einschenkt, oder ich weiß auch nicht genau, auf irgendein Wunder, wo es so eindeutig klar wird, Gott erscheint mir und sagt, geh dort nach Gambia oder geh nach China oder wo auch immer hin. Und es passiert nicht. Und dann bleiben wir hängen. Und wir verzetteln uns, es stresst uns, es hindert uns, Gott zu dienen, weil wir gequält werden von dieser einen Sache, soll ich gehen oder nicht. Aber es hat sich noch nicht alles erfüllt. Es ist noch nicht ganz klar für mich. Ich möchte damit nicht sagen, dass wir einfach blind gehen sollen. Aber ich merke, dass wir immer mehr darauf vertrauen, das Richtige von Gott zu sehen, anstatt zu sagen, ich vertraue, dass Gott mich führen wird. Ich treffe eine Entscheidung und ich gehe diesen Weg im Vertrauen darauf, dass Gott mich führen wird. Auch wenn ich es jetzt noch nicht sehe, auch wenn noch nicht alles dafür spricht, Gott, ich treffe die Entscheidung wegen dir. Solange das Motiv ist, Gott zu dienen, wird Gott uns, auch wenn es ein falscher Weg ist, das vergeben. Weil wir wollen Gott dienen und nicht Menschen und nicht uns selber. Wir brauchen den Mut zu glauben, dass Gott uns richtig führen wird, wenn wir im Vertrauen auf ihn eine Entscheidung treffen. Auch wenn es eine lebensverändernde Entscheidung ist. Und mir ist es auch bei den Liedern so aufgegangen, Gott liebt uns so sehr durch Jesus Christus. Er hat uns vergeben. Und wir treffen manchmal Entscheidungen, die falsch sind. Und Gott liebt uns so sehr, dass er selbst aus dieser falschen Entscheidung am Ende etwas Gutes macht. Ist das nicht wunderbar? Ich musste auch an die Geschichte denken, wie Gott den König dem Volk Israel gegeben hat. Wusste er Gott denn nicht, dass Saul untreu werden wird, dass er sich gegen Gott entscheiden wird? Wieso hat Gott sich entschieden, diesen Umweg zu machen und Saul zum König zu machen? David hat dadurch so viel Leid erlebt und am Ende wird er dann doch der König. Und Gott wusste eigentlich von Anfang an, dass David der König ist und dass Jesus auch eigentlich durch die Nachkommen von David geboren werden wird, als der ewige König. Wir würden sagen, Gott, was für eine Verschwendung. Wieso dieser Umweg, wieso diese falsche Entscheidung aus unserer Sicht? Und Gott sagt, ich wollte dadurch meinen Namen verherrlichen. Wieso hat Jesus so lange gewartet, als er gehört hat, dass sein Freund Lazarus krank ist? Die Nachricht erreicht ihn und er tut so, ja, wir bleiben hier noch. Und sie sagen, verstehst du das denn nicht? Dein Freund liegt im Sterben, er bleibt dort 4 Tage und er kriegt die Nachricht, jetzt ist er tot, jetzt brauchst du auch nicht mehr kommen. Und Jesus sagt, jetzt werde ich gehen. Wieso jetzt erst? Es hat keiner verstanden und Jesus sagt, damit mein Vater verherrlicht wird. Das darf uns einfach Mut machen, uns nicht zu verhängen in zu vielen Fragen und Ringen, sondern im Vertrauen auf Gott Entscheidungen zu treffen, auch wenn wir wissen, es wird eine lebensverändernde Entscheidung. Es darf uns Mut machen, zu vertrauen, dass Gott uns führen wird und dass wir auf seine Führung hoffen, schauen und diesen Glauben haben. Wie viel sind wir bereit hinzugeben? Ruth war bereit, alles aufzugeben. Ihre Familie, ihre Identität, um Gott zu gewinnen. Wir können nur in Gott unsere Erfüllung finden und in dem Dienst für ihn. Amen.